Herzlich willkommen zur feministischen Presserunde. Einmal im Monat treiben wir hier Debatten voran, die uns bewegen und Bewegung brauchen. Wir können auch anders. Mit Mito Sanyal, Ulrike Herrmann, Theresa Bücker, Hadija Haruna Oelker und Prasanna Omen. Ein Format der Heinrich-Böll-Stiftungen.
Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie und euch alle sehr herzlich zu dieser 13. Ausgabe der feministischen Presserunde, die auch dieses Mal voraufgezeichnet wird. Mein Name ist Prasanna Omen und ich bin Fachmoderatorin und Fachautorin, unter anderem in den Bereichen Kultur, Bildung, Gesellschaft und Medien. Und seit diesem Jahr moderiere ich die feministische Presserunde im Wechsel mit Hadija Haruna Oelker. Und direkt zu Beginn möchte ich erstmal denjenigen ganz herzlich danken, die uns diese Gesprächsrunde ermöglichen. Das sind die Landesstiftungen der Heinrich-Böll-Stiftung aus Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und das Gunda-Werner-Institut. Außerdem möchte ich unbedingt erwähnen, dass wir tatkräftig und umfänglich von unserer Redaktion im Vorfeld unterstützt werden. Auch ein ganz herzliches Dankeschön an euch. Wir sind alle immer sehr in Eile und ihr arbeitet uns super zu. Ganz herzlichen Dank. Das Herzstück dieser Sendung sind natürlich unsere drei GästInnen. Dieses Mal sind wir allerdings im Sommermodus und deshalb ist Ulrike Herrmann dieses Mal nicht dabei, weil sie im wohlverdienten Urlaub ist. Aber Theresa Bücker, freie Journalistin und Autorin des in 2022 erschienenen Buchs Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit und Mito Sanyal, WDR-Journalistin und Kulturwissenschaftlerin, die unter anderem den Roman Identity geschrieben hat, sind heute wieder mit dabei. Ich freue mich riesig. Hallo Theresa, hallo Mito, schön euch zu sehen. Und dann konnten wir tollerweise für Platz 3 heute und für unsere heutige Sendung einen Gast gewinnen, der eine ganz besondere Bereicherung für unsere heutigen Themen ist. Mit seiner Expertise werden wir heute ein Thema framen, das uns schon länger beschäftigt. Wir freuen uns wirklich riesig, dass er trotz der sehr kurzfristigen Anfrage zugesagt hat. Er ist nämlich eigentlich gerade in Istanbul und wir haben uns auch wenig Chancen ausgerechnet, weil er meistens ausgebucht ist. Ich persönlich freue mich aber besonders auch noch, weil wir beide Mitglieder bei den Neuen Deutschen MedienmacherInnen sind und uns dort noch nie persönlich begegnet sind. Mohamed Amjahid wurde als Sohn sogenannter GastarbeiterInnen in Frankfurt am Main geboren, aber oder er ist einfach woanders zur Schule gegangen, nämlich bis zum Abitur in Marokko. Nach seinem Master hat er dann ein Volontariat beim Tagesspiegel in Berlin gemacht. Er hat in Berlin und Kairo Politikwissenschaften studiert, an verschiedenen anthropologischen Projekten in Nordafrika geforscht und als politischer Reporter schreibt er für die Zeit, das Zeitmagazin, den Spiegel und die Taz. Und er arbeitet parallel an mehreren neuen Buchprojekten. Eines von den bereits existierenden greife ich mal heraus. Und zwar war das Der weiße Fleck, eine Anleitung zu antirassistischem Denken. Seine Themen sind vor allem Menschenrechte, Gleichberechtigung und Umbrüche in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika. So, und jetzt sage ich herzlich willkommen, Mohamed, wie schön, dass du da bist. Ja, ich starte jetzt erstmal wie gehabt mit der ersten Rubrik der Presserunde, worüber wir sonst noch hätten sprechen können. Zum Beispiel darüber, dass sich diesen Monat am 17.06. der DDR-Volksaufstand und damit die große Vision von Freiheit und Selbstbestimmung zum 70. Mal gejährt hat. Und dann, sehr aktuell, nur eine Woche später, sind die schlimmsten Befürchtungen im kleinsten Landkreis der neuen Bundesländer im thüringischen Sonneberg eingetreten. Wir könnten also auch darüber sprechen, dass die AfD dort am 25.06. mit absoluter Mehrheit gewonnen hat und damit eine rassistische Partei ein Jahr vor den Landtagswahlen in Thüringen den Landrat stellt. Ja, das bewegt mich auch immer noch ein bisschen, deswegen muss ich da mal kurz stocken. Wir hätten auch über die ukrainische Gegenoffensive sprechen können, denn zurzeit meldet Kiew inzwischen beinahe täglich die Rückeroberung von Ortschaften im Osten und Süden des Landes. Oder aber es hätte darum gehen können, dass Frauen aus der libanesischen Stadt Sidon die Diskriminierung von Libanesinnen im Bikini und im Burkini anprangern und Entscheidungsfreiheit fordern. Ein weiteres Thema für die feministische Presserunde hätte natürlich sein können, dass die Bundesfamilienministerin Lisa Paus als Reaktion auf die Vorwürfe gegen die Rockband Rammstein Änderungen im Konzertbetrieb fordert und ein Bündnis gegen Sexismus gründen will. Wir könnten auch darüber sprechen, dass es nach dem Iran jetzt auch zu Giftanschlägen im Norden Afghanistans gekommen ist und dort sind vor allem zahlreiche Mädchen möglicherweise Opfer eines Giftanschlags geworden. Und dann gäbe es 30 Jahre nach den Brandanschlägen in Solingen und Mölln sehr viele Fragen zu klären in Bezug auf die im Januar gestartete Brandserie in Südhessen, die unter anderem auch noch eine nicht bezogene Containeranlage für Geflüchtete mit betroffen hat. Und so langsam baue ich jetzt die erste Brücke in diese Sendung mit dem für heute letzten, worüber wir hätten sprechen können, Thema, können wir nämlich sehr gut an unseren ersten Teil und an unseren heutigen Gast anknüpfen. Wir hätten nämlich auch darüber sprechen können, dass die Eisschnellläuferin und Bundespolizistin Claudia Pechstein bei einem CDU-Konvent eine Rede in einer Uniform der Bundespolizei trotz Neutralitätsgebot gehalten hat. Dort hat sie zunächst für eine Stärkung des Vereins und Schulsports geworben und dann aber Abschiebungen abgelehnter AsylbewerberInnen angemahnt, da das ja für mehr Sicherheit im Alltag sorge. Das mutet ehrlicherweise an wie eine Art trojanisches Pferdvorgehen, denn in der darauffolgenden öffentlichen Debatte hat sie diese Aussagen nochmal bekräftigt. Es ist also nicht von einer zufällig verfehlten Tonalität auszugehen. Ja, unser erstes heutiges Thema dreht sich um den internalisierten Rassismus bei der Polizei. Ich gebe ein bisschen Kontext. 2015 hat der Europäische Menschenrechtskommissar in seinem Bericht über Racial Profiling sich besorgt gezeigt. 2017 ist die Expertinnengruppe der Vereinten Nationen zu Menschen afrikanischer Abstammung zu dem Schluss gekommen, dass Racial Profiling in der deutschen Polizei weit verbreitet sei. Und damit sind wir bei einem dicken Brett in unserer verfassten Demokratie angekommen. Es geht um strukturellen oder institutionellen Rassismus in der Polizei. Und seit Jahren versuchen diverse Gruppen und Organisationen weltweit, wie beispielsweise Copwatch-Gruppen, die Dunkelziffer im Kontext rassistisches Verhalten und rassistische Polizeigewalt zu dokumentieren. Und das Thema kommt und geht nunmehr seit Jahrzehnten. Aber von der Gewissheit oder Sicherheit, dass es gesamtgesellschaftlich konsequent angenommen und bearbeitet wird, sind wir leider noch weit entfernt. Jetzt hat das Thema wieder eine unerfreuliche Aktualität erhalten. Nicht nur durch den Auftritt von Claudia Pechstein, sondern auch durch die Entlassung von Bahar Aslan, die an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Gelsenkirchen einen Lehrauftrag für interkulturelle Kompetenzen innehatte. Nach dem folgenden Tweet, ich zitiere kurz für alle, die das vielleicht nicht genau mitbekommen haben: Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine FreundInnen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land. Zitat Ende. Danach, nach diesem Zitat, ist ihr Lehrauftrag bei der Polizeihochschule NRW mit sofortiger Wirkung beendet worden und vor allem die CDU und die AfD sowie die Gewerkschaft der Polizei haben sich im Anschluss gegen sie positioniert. Ich fange direkt mit dir an, Mohammed. Wir wollen jetzt nicht über die nicht gelungene Ausdrucksweise auf Twitter sprechen, für die sich Bahar Aslan übrigens auch sofort entschuldigt hat, sondern ich würde gerne hier direkt die folgende Frage reinwerfen: Warum sind diese Wirkmächte innerhalb der Polizei und aller drumherum Strukturen, also Staatsanwaltschaft, verschiedenste politische Ebenen, noch immer in dieser starken Position? Und warum können sie immer noch diese Opfer- und TäterInnenperspektive im Kontext des rechten Gedankenguts erfolgreich umdrehen? Das funktioniert immer noch.
Genau, danke Prasanna auch für die Zusammenfassung. Ich glaube, das hat es gut tatsächlich eingeleitet, das Thema, zu dem ich mehrere Jahre jetzt schon das Vergnügen hatte, mir Abgründe anzuschauen, journalistisch. Und was ganz oft getan wird, nachdem in den vergangenen Jahren vor allen Dingen verschiedenste Skandale ans Licht gekommen sind, rechtsextreme Chats, rechtsextreme Netzwerke innerhalb der Polizei, Sexismusskandale, MeToo-Fälle zum Beispiel oder eben genau die Fälle, die du auch aufgelistet hast, zum Beispiel mit Bahar Aslan. Was ganz oft passiert ist, ist das als Ausnahme, als da hat irgendwas nicht funktioniert, dargestellt wird. Und ich würde argumentieren, auch mit Blick auf die Evidenzen, es soll genauso funktionieren. Das ist, glaube ich, irgendwie, da wird ein Schuh draus. Also das Zusammenarbeiten von verschiedenen Ebenen, zum Beispiel auf der politischen Seite, sei es zum Beispiel die InnenministerInnen zum Beispiel, auf der organisatorischen Seite, die Polizeigewerkschaften, hast du ja auch schon angesprochen, und dann auch natürlich auf der operativen Seite, die Polizeibehörden selbst. Das alles ist schon so richtig, leider, wie es ist. Und das ist, glaube ich, das Problem und das strukturelle Problem, über das wir sprechen müssen. Also ich glaube, aus polizeilicher Perspektive ist es überhaupt gar keine Täter-Opfer-Umkehr, weil als ich angefangen habe zu recherchieren zum Polizeiproblem in Deutschland, hat mir ein Vorgesetzter damals von mir, der jetzt nicht mehr Vorgesetzter ist, weil ich habe mich befreit davon, aber er hat mich tatsächlich gefragt, so, was hast du eigentlich gegen die Polizei? Das sind doch die Guten. Und das ist, glaube ich, eine Perspektive, die sehr, sehr viele Menschen in der deutschen Gesellschaft, aber auch in anderen Gesellschaften teilen. Also, dass es überhaupt gar nicht so weit gehen kann, dass Kritik geäußert wird an diesen strukturellen Problemen. Und sich daraus herauszubewegen, ist, glaube ich, der erste Schritt, der noch vollzogen werden muss, um überhaupt die Funktionsweise der Polizeibehörden, der politischen Dienstherren, es sind oft Herren, nicht mehr nur Herren, aber das ganze Framing drumherum auch zu verstehen.
Ja, ich würde da gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen in das Thema, was wissen wir eigentlich genau dazu? Ne? Ich habe diese Frage ja gestellt, weil wir seit Jahren sehen, also das ist ja ein ganz, ganz alter Vorwurf, der sich auch bestätigt. Es wird mit entschiedener Härte gegen diejenigen vorgegangen, die sich mal im Ton vergreifen. Wenn sich aber an der Waffe, und das sage ich mal ganz provokant, vergriffen wird, ne? Also im Kontext des NSU oder auch Hanau, dann ist es trotzdem liegt das in einer Betroffenheitsthematik, aber es wird eigentlich niemals mit derselben Härte auch gegen diejenigen, die vielleicht schon vorher die falschen Entscheidungen gefällt haben, vorgegangen. Es gibt ja jetzt mittlerweile eine Studie, die von 2021, die heißt Megavo. Da geht es um ein Forschungsprojekt der Deutschen Hochschule der Polizei, Motivation, Einstellung, Gewalt im Alltag von PolizeivollzugsbeamtInnen. Das ist in Deutschland die allergrößte Stichprobenstudie. Es sind insgesamt 50.000 Fragebögen ausgefüllt worden. Und da kommt nämlich genau dieses Thema mit den Einzelfällen auch, wird im Grunde widerlegt. Also als die Studienergebnisse vorgestellt worden sind, war ganz eindeutig, dass eine große Anzahl von Polizisten Stereotypen, menschenfeindlichen Aussagen nicht eindeutig ablehnend gegenüberstellen. Also es sind mehr als nur Einzelfälle. Das sagt auch die Projektleiterin Anja Schiemann. Sind eigentlich Einstellungen der befragten Beamten, die kaum mit den Leitbildern der Polizei, den offiziellen Leitbildern in Einklang zu bringen wären. Ich gebe mal so ein paar Beispiele und dann könnt ihr euch gerne nochmal einklinken. So stimmen beispielsweise 21% der über 50.000 befragten Polizistinnen und Polizisten der Aussage zu, die meisten Asylbewerber kommen hierher, nur um das Sozialsystem auszunutzen. 20% fanden Demonstrationen, also eine Grundlage unserer Demokratie, sei oft nur ein Deckmantel für Menschen, die Krawall machen wollten. 15% wollen bettelnde Obdachlose aus der Innenstadt entfernen. Wir haben das in den 90er Jahren in New York gesehen, wie Giuliani das gemacht hat. Und 14% stimmten der Verschwörungserzählung zu, es gäbe geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Und etwa 10% hegen negative Einstellungen gegenüber muslimischen Menschen. Und da frage ich jetzt nochmal, gebe das mal direkt in die gesamte Runde. Also wieso hält sich diese Mehr der Einzelfälle so, so stark? Ne? Deswegen habe ich auch von der Umkehrung dieser Täter- und Opferperspektive gesprochen. Sie ist ja längst widerlegt, offiziell widerlegt. Die Studie wurde vorgestellt, das ist offiziell.
Nee, die Studie wurde ja Anfang des Jahres vorgestellt. Ich glaube schon, dass inzwischen klar ist, es muss was passieren und niemand möchte so richtig rangehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist auch, dass ich persönlich, ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, aber wenn ich fragen möchte, wer ist POC oder wer ist BPOC und wer nicht, frage ich sie, wenn es ein Problem gibt, würdet ihr die Polizei rufen? Und da gibt es tatsächlich zwei Sorten von Menschen, die dies um gar keinen Preis machen, weil man dann noch mehr Probleme hat, die natürlich sofort und jederzeit. Und auch wenn es noch gar kein Problem gegeben hat, erstmal die Polizei rufen würden. Ich mag da Leuten Unrecht tun, es mag keine, es ist eine gefühlte, das ist meine gefühlte Studie. Aber bisher hat sie immer zugetroffen. Und es ist tatsächlich so, dass die Struktur der Polizei das ja begünstigt. Also die werden immer an Orte geschickt, wo es vermeintlich Probleme gibt. Und da müssen die da ganz schnell reagieren. Das heißt, die kommen da nicht hin, um Risk Assessment zu machen, um Ausgleich zu schaffen oder so, sondern die sind diejenigen, die immer am Recht sind. Die werden schwerpunktmäßig in irgendwie Stadtteile mit hohem Migrationsanteil, was auch immer das heißt, irgendwie geschickt. Das heißt, irgendwie, es ist auch so ein Verstärkungsloop. Also ne, irgendwie, das sind ja auch diejenigen, ich habe ja auch die Erfahrung gemacht. Und es gibt im Arbeitsalltag von Polizisten keine Instanz, die das reflektiert, die sagt, okay, was haben wir hier gemacht? Das heißt, das ist ein System, was sich schon bestärkt. Dann gibt es ja Studien darüber, welche Menschen neigen eher dazu, zur Polizei zu gehen als andere. Also auch das ist ganz unschön ausgedrückt, irgendwie wahrscheinlich Menschen, die eher mit Hierarchien gut klarkommen, die ein eher hierarchisches Weltbild haben, eher irgendwie mit Autoritäten irgendwie gerne hantieren. So, ne? Das ist alles ins Unreine gesprochen. Das heißt, wir haben eine Struktur, die dagegen steht. Wir haben Menschen in Entscheidungspositionen, die in der Regel positive Erfahrungen mit der Polizei machen. Und dann gibt es Studien um Studien um Studien, die das ja in den letzten Jahren immer wieder widerlegt haben. Und am Anfang hat man immer gesagt, ja, aber irgendwas stimmt nicht mit der Studie. Dann kam die nächste und dann kam die nächste und dann kam die nächste. Und jetzt sind wir eigentlich an einem Punkt, wo klar ist, es muss was passieren. Wir haben aber noch gar keine Ahnung, wie kann man dieses System, was sich selbst ja stabilisiert, überhaupt knacken.
Wir haben ja im Koalitionsvertrag eigentlich auch verbrieft stehen, dass es eine Beschwerdestelle bei der Bundespolizei geben soll. Mohammed, ich frage dich jetzt nochmal, diese Beschwerdestellen, also das ist ja schon mal so ein erster Schritt, das ist wie Antidiskriminierungsstellen, also wir wissen, manchmal ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber trotzdem hat es ja auch einen Symbolcharakter. Und was Mitu gerade sagt, ist eigentlich, ne, es kommt die Studie um Studie, es muss was passieren. Aber auch das, es geht unheimlich schleppend voran. Ich glaube, es gibt insgesamt nur 3 Bundesländer, die im Moment Beschwerdestellen haben. Ne? Also von 16, es gibt nur 6 Bundesländer, bei denen überhaupt verpflichtende Ausbildungsmodule zu Rassismus und Antisemitismus innerhalb der Polizei mit integriert werden. Also ich frage jetzt mal so ein bisschen an diesem Schmerzpunkt, warum passiert da nichts? Also was ist so deine Erkenntnis dazu aus den Recherchen der letzten Jahre?
Also erstmal wäre es mir ganz wichtig, nochmal die angesprochene Studie von der Hochschule der Polizei einmal einzuordnen. Also die Hochschule der Polizei in Münster ist in der Trägerschaft der Innenminister der Länder und des Bundes und deswegen auch nicht unabhängig. Und trotzdem hat sie die Zahlen hervorgebracht, die du gerade auch vorgestellt hast, nur als kleine Illustration, warum dann trotzdem diese Art von Studie problematisch ist, wenn 17% der Befragten in dieser Studie sagen, dass sie keine Sintize und Romnia in der Nachbarschaft haben wollen, dann hatten sie aber auch die Antwortmöglichkeit teils-teils, wo sie sich hinflüchten konnten und sagen konnten, okay, ich will mich zwar nicht positionieren, aber irgendwie mag ich das auch nicht. Und so ist es total wichtig, glaube ich, Kriminalitätsstatistiken, wissenschaftliche oder pseudowissenschaftliche Studien immer auch kritisch zu lesen zu dem Thema, weil Seehofer noch als Innenminister dafür gesorgt hat, dass genau diese Studie zum Beispiel ja den ach so schwierigen Alltag von Polizistinnen abbilden sollte. Da mein Plädoyer einfach nochmal ganz kritisch, auch wie Mitu das schon gemacht hat, quasi zu schauen, was können wir aus diesen Studien rausziehen. Da gibt es viel herauszuziehen. Und ich glaube, was das Frustrierende für sehr viele Betroffenen ist, ist die Tatsache, dass mit sehr, sehr wenigen symbolischen Schritten gegen dieses strukturelle Problem angearbeitet wird. Prasanna, du hast schon zum Beispiel die Beschwerdestellen angesprochen und ich habe mir die Arbeit des Polizeibeauftragten in Berlin näher angeschaut und mir seinen Bericht zuschicken lassen, der eigentlich öffentlich sein sollte, aber im Internet wirklich so vergraben ist, dass man investigativ sich diesen Bericht holen muss.
Wie muss man sich das vorstellen, intern vergraben? Entschuldige, ich hack da mal direkt ein, weil also, genau das sind ja die Stellschrauben manchmal.
Genau, in einer Drucksache des Abgeordnetenhauses von Berlin ist der Bericht mit eingebaut und deswegen ist es nicht einfach so, dass man das googeln kann, sondern man muss sich das schon organisieren und ich glaube, sehr viele BürgerInnen und sehr viele Betroffene machen das natürlich nicht oder können das nicht machen. Deswegen gibt es JournalistInnen und ich habe mir das durchgelesen und ich versuche diplomatisch zu sein, die Reichweite und Kompetenzen des Polizeibeauftragten in Berlin sind so bescheiden, dass sie eigentlich gar nicht erwähnungswert sind. Also, und das ist dieses Symbolische, was oft gemacht wird. Also andere Beispiele, andere Baustellen. Es wird ja oft gesagt, es braucht mehr Diversity. Die Polizei oder Polizeibehörden in Deutschland haben ein großes Problem mit toxischer Männlichkeit. Claudia Pechstein, über die wir heute nicht zu lange reden wollen, ist ja ein gutes Beispiel, eine gute Illustration, dass diese Art von Diversity eigentlich nicht funktioniert, wenn man sagt, nur genug nicht weiße Menschen und Frauen in Uniform kleiden, dann ist alles ganz gut. Und so ist es, glaube ich, auch im Fall von Bahar Aslan die große Metafrage, was bringt eigentlich interkulturelle Kompetenz innerhalb von Polizei und Polizeiausbildung? Ich würde argumentieren, eigentlich nicht viel zumindest. Also es gibt Studien aus anderen Ländern, aus UK oder den USA, aber auch Frankreich, die zeigen, dass viele POC, schwarze Menschen, die bei der Polizei arbeiten, einerseits Diskriminierung erfahren innerhalb der Polizei, andererseits aber härter zuschlagen, weil die unter einem bestimmten Druck auch stehen und eine Rechtfertigung erbringen müssen, warum die jetzt noch autoritärer handeln als ihre weißen Kolleginnen.
Also es geht hier nicht darum, sozusagen Tokens oder, also wenn wir über Role Models sprechen, innerhalb der Polizei sprechen, sondern es geht wirklich um eine große Repräsentation. Also auch, dass die Menschen, die dort reingeholt werden, um eben vielleicht auch wieder erkennbar zu sein, für die diverse Gesellschaft, dass sie nicht alleine sind, sondern dass es viele sind. Theresa, du nickst schon die ganze Zeit. Ich leite mal direkt zu dir über.
Ja, ich finde auch nochmal wichtig, die Verknüpfung jetzt zur politischen Ebene zu sehen. Also ich würde zum einen die These aufstellen, wir haben im politischen Raum ohnehin keine gute Fehlerkultur. So in der Politik werden schon keine Fehler eingeräumt. Das überträgt sich jetzt auf den Umgang mit der Polizei, die ja quasi dafür da ist, Recht durchzusetzen. Und diese nicht vorhandene Fehlerkultur führt jetzt auch damit, dass eine Institution auch von Seiten der Politik aus nicht kritisiert wird, was natürlich ein immenser Fehler ist, weil was damit einhergeht, ist das Nicht-Anerkennen, dass ein Teil der Menschen, der in Deutschland lebt, die Polizei nicht mit Sicherheit verbindet, sondern sich bedroht fühlt. Das heißt, in dem Moment erkennt Politik auch einfach nicht an, dass es in der Bevölkerung unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und dass es eigentlich, dass die Zuständigkeit der Politik sein müsste, Sorgen aufzunehmen. Und an dem Punkt verweigert sie sich. Das heißt, politisch müsste ein Umgang mit der Polizei gefunden werden, der Kritik erlaubt. Und es kann ja eigentlich nicht sein, dass eine Institution immun ist gegen Kritik und nicht kritisiert wird, weil Polizei kann ja wie andere Organisationen auch nur Spiegel der Gesellschaft sein, wahrscheinlich nochmal Strukturen verstärken in der einen oder anderen Weise, weil natürlich wer einen Beruf ergreift, auch immer vielleicht nochmal ein anderes Werteset und andere Motivationen mitbringt. Aber man kann aus politischer Sicht keine Institution von Kritik ausnehmen. Also das ist alleine schon so unglaublich und das ist ein absolutes Versagen von politischem Gespür. Und es ist ja nicht nur bei rassismusbetroffenen Menschen, Mohammed hat es ja auch schon gesagt, die toxische Männlichkeit bei der Polizei ist ein Problem, weswegen ja auch viele Gewaltbetroffene, auch gewaltbetroffene Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, sich nicht an die Polizei wenden, teilweise davor gewarnt werden. Das ist ja nochmal ein anderer Punkt, mit dem man ja eigentlich auch politisch umgehen müsste. Also da scheint, also ich würde es bezeichnen als Weigerung, ein Problem anzuerkennen, auch als Kommunikationsverweigerung, hochproblematisch und eben auch nicht vertrauensbildend in der Beziehung Politik und Bevölkerung.
Also ganz wichtig, das Thema vor. Ja, ich nehme dich sofort rein. Ich würde gerne nur einmal darauf reagieren. Also die Fehlerkultur, die fehlende Fehlerkultur ist das eine. Mohammed, du hast eben, das fand ich sehr wichtig, gesagt, naja, tut es das überhaupt mit den interkulturellen Kompetenzschulungen? Auch das fragen wir uns ja in verschiedenen Politikfeldern schon lange. Und ich frage jetzt mal genau auf das, was Theresa gerade gesagt hat. Es gibt ja genau für diese nicht vorhandene Kritikfähigkeit in der Privatwirtschaft, in verschiedensten Unternehmen, Formate dafür. Es gibt kollegiale Beratungen, es gibt Vier-Augen-Prinzip, es gibt Supervisionen, es gibt alles Mögliche. Eigentlich an Möglichkeiten, auch so einen Change und vor allen Dingen eine Art von Strukturwandel einzuleiten. Passiert da was? Und Mitu, da nehme ich dann, ich behalte das noch. Ja, ich würde das nur gerne einmal gerne. Aber trotzdem, ich würde das gerne einmal, ja, das können wir gleich machen, auf jeden Fall.
So,
Mohammed?
Okay, ja. Ich glaube, dass das, was Theresa gesagt hat, sehr gut zutrifft. Das ist diese, so eine Art, um jetzt einen Begriff aus der organisierten Kriminalität zu nutzen, eine Omerta tatsächlich gibt im politischen Raum auch. Also, dass da auch nicht darüber gesprochen wird. Ich war zum Beispiel bei der InnenministerInnenkonferenz und es ist so sehr erstaunlich, wie ein riesiger Elefant dann im Raum überhaupt gar nicht adressiert wird. Und diese kleinen Maßnahmen, die ja auch zum Beispiel, wie du gesagt hast, in der Privatwirtschaft existieren mit Vier-Augen-Prinzip oder Supervision, die werden punktuell hier und da auch eingesetzt, aber man kann nicht ein Problem, das über Jahrhunderte gewachsen ist, und da muss man ja fragen, warum ist die Polizei überhaupt erfunden worden? Wen soll sie vor wem schützen? Man kann nicht dieses riesige strukturelle Problem mit einer Supervision lösen. Also, und nur um das nochmal zu illustrieren, weil interkulturelle Kompetenz ja als die Lösung nicht nur bei der Polizei, sondern anderswo auch verkauft wird, da wird dann den Leuten oder den PolizistInnen beigebracht, dass sie bei ihrem Racial Profiling Razzien die Schuhe ausziehen sollen, wenn das muslimische Familien sind. Und ich so, ja, davon haben die jetzt nichts. Da wird ja immer noch racial profiled. Also, und das sind, glaube ich, so symbolische Korrekturen an der Fassade, die, glaube ich, das Problem auch nochmal überhaupt verschlimmern, weil dann in Großstädten wie Hamburg, Berlin oder Frankfurt gesagt wird, ja, die Communities in den sogenannten Problemvierteln oder Bezirken, die werden ja jetzt poliziert von ihren eigenen Leuten, von ihren eigenen Söhnen. Und wie schon beschrieben, ist es, glaube ich, auch ein Trugschluss, dass dann da gesagt wird, okay, wir haben ja was gemacht und deswegen müssen wir über das Problem gar nicht mehr sprechen. Und so ist es total wichtig, da auch nochmal kritisch drauf zu schauen, wenn PolitikerInnen reagieren, dann zu spät und dann mit eher so kosmetischen Maßnahmen.
Absolut, me too.
Also zu der Sache eben mit dem irgendwie, es müssten mehr Menschen mit Rassismuserfahrung in der Polizei sein. Was wir inzwischen wissen, ist, dass die Struktur so stark ist, dass es eben nicht durch mehr verändert wird, sondern man muss die Struktur ändern. Und dann machen auch mehr Menschen einen Unterschied. Sonst ist es halt entweder so, dass diese Menschen irgendwie in diesem System verformt werden oder, und das wissen wir ja alle, also in einem rassistischen System stehen wir nicht außen. Das heißt, wir internalisieren ja auch genauso Rassismus. Und das ist halt so erschreckend darin. Also irgendwie die, und das ist ja tatsächlich immer wieder eine Argumentation der Polizei gewesen. Ne? Wir haben doch Kollege XY, guck doch.
Absolut. Nee, das wollte ich auch nicht falsch verstanden wissen. Es ging nur um das Plädoyer dafür, dass oft eben nur diese eine Person dort ist und auch darüber nachzudenken, dass man eben Menschen nicht alleine da reinschickt. Aber ich bin absolut dabei. Also wir reden hier gerade über einen eigentlich unbedingt überfälligen, notwendigen Strukturwandel und gleichzeitig frage ich mich gerade auch nach dem, was Mohammed gesagt hat, wie geht das eigentlich, wenn das so Jahrhunderte gewachsen ist? Ne? Und was muss eigentlich wirklich passieren, um diesen Elefanten im Raum, ne, nicht nur zu adressieren, sondern auch Konsequenzen, dass sich Konsequenzen daraus entwickeln? Deswegen reden wir ja heute darüber.
Also wir haben ja das Problem, dass wenn wir in solchen Runden sitzen, sind wir immer alle einer Meinung. Mhm. Dann geht man eine andere Runde, Und die sind so ein bisschen so, ja, irgendwie schon blöd, irgendwie, man müsste da mal was machen. Und meinen damit halt genau sowas wie irgendwie mal eine Supervision oder und dann ist die Sache auch erledigt. Das heißt, wir reden wirklich, also wenn wir über Bubbles reden, dann ist es da tatsächlich der Fall. Erstmal müsste man diese Bubbles mal zusammenbringen. Dann ist halt die Frage, wir leben in einer Gesellschaft, in der Polizei immer militaristischer auftritt. Das heißt, ich bin in Deutschland aufgewachsen, in dem Polizisten grüne Uniformen hatten, damit die aussehen wie Förster. Also wirklich, es ist ein Erbe des Zweiten Weltkriegs. Wir wollen eben nicht mehr diese gefährlichen irgendwie Polizisten haben. Das soll dein Freund und Helfer sein. Inzwischen sind die wieder blau, damit halt klar ist, diese Phase ist vorbei. Die haben immer mehr Waffen, also die sind auch immer irgendwie ausstaffierter. Man hätte in die andere Richtung gehen können. Man hätte, also da gibt es ja ganz viele Studien zu, wie kann man deeskalieren, indem man nicht erstmal groß bewaffnet auftritt. Und das sind alles Diskussionen, die nicht gesamtgesellschaftlich gerade geführt werden. Also wollen wir überhaupt eine Polizei, die als irgendwie Drohinstrument auftritt? Oder wollen wir wirklich eine Polizei, die eher, weiß ich nicht, psychologisch geschult ist? So, und das sind Dinge, die gehören für mich integral zusammen. Also auch wenn die ein bisschen weniger rassistisch ist und dafür irgendwie uns alle mit einem Gefühl von Überwachungsstaat erfüllt, finde ich es auch noch nicht besser.
Ja, aber es ist ja genau auch ein Scharnier zu einer weitergehenden feministischen Kritik, weil wir ja auch forschungsbasiert wissen, da wo Waffen sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Waffe nutzt, höher. Weil also für Deutschland haben wir die Studien zu häuslicher Gewalt nicht, aber aus anderen Ländern wissen wir, dass da, wo Femizide passieren, es ganz oft Polizisten sind, die mit ihrer Dienstwaffe ihre Frau erschießen. Und wir für Deutschland auch zumindest Hinweise haben, dass dort, wo Männer bei der Polizei arbeiten, die Quote von häuslicher Gewalt auch vergleichsweise hoch ist. Also offenbar ist das auch eine Struktur, die Gewalt fördert.
Ja, darf ich nochmal ergänzen und eine Sache sagen? Also es ist total wichtig, auf das rassistische Framing von Polizeiarbeit zu verweisen und dass zum Beispiel auch, das hat Theresa ausgeführt, dass viele Betroffene von sexualisierter Gewalt, auch viele Frauen, sich eben nicht trauen oder nicht zur Polizei hingehen. Aber wenn man in die Fälle guckt, in die Statistiken seit den 60er, 70er Jahren, sieht man, dass theoretisch jede einzelne Person von Polizeigewalt betroffen werden kann. Also es ist natürlich sehr naheliegend, da auch nochmal in die Details zu gehen und zu schauen, die KlimaaktivistInnen, die in Lützerath von der Polizei verprügelt worden sind, das sind zu hyperbürgerliche Menschen, die mit ihren Familien teilweise als Ausflug demonstrieren wollten und mit einer blutigen Nase dann wieder nach Hause gegangen sind. Das sind jetzt keine linken Strukturen, keine Antira, keine Antifa-Gruppen. Und das ist, glaube ich, nochmal total wichtig, um
aber sehr sie viele sind jung. Menschen... Aber sie sind jung. Du brauchst eigentlich schon die Brücke zu unserem nächsten Thema.
Sie sind oft jung, aber oft sind es auch nicht unbedingt junge Menschen, wenn man sich die Fälle tatsächlich anschaut. Und eine letzte Sache noch. Die Fallhöhe ist tatsächlich nicht, dass irgendjemand die Polizei nicht mag. Darum darf es überhaupt gar nicht gehen. Es ist eigentlich egal, wen ich mag und wen ich nicht mag. Die Fallhöhe ist tatsächlich, dass Polizeigewalt sehr oft tödlich endet. Uri Jalloh in Dessau, Mohamed Rameh in Dortmund, Mohamed Idrissi in Bremen, das sind nur drei von so, so vielen Namen, wo Polizeigewalt tödlich geendet ist. Und deswegen müssen wir tatsächlich auch nochmal politisch und gesellschaftlich ganz, ganz anders über dieses Thema diskutieren und Lösungen finden.
Ich merke, also was mich bei all diesen, weil wir werden ja gleich zum nächsten Thema übernehmen, all diesen Diskussionen unglücklich macht, ist, ich glaube, wir sind uns einig, wie muss es jetzt weitergehen? Also ich möchte gerne, dass wir irgendwie in den nächsten Schritt gehen können.
Das ist genau die Frage.
Ob wir das miteinander schaffen. Eine andere Sache, warum das auch so schwierig ist, es gab eine andere Studie vor kurzem, wovor haben Sie Angst? Das allererste war linksextreme Gewalt, wo jede Studie dir sagt, linksextreme Gewalt gibt's ja, aber in der Regel ist sie so gegen Dinge und nicht gegen Menschen und irgendwie, also die Gefahr in Deutschland geht nicht von linksextremer Gewalt aus. Das heißt, unser Blick ist ganz klar in eine Richtung gerichtet und nicht in die andere.
Und da landen wir doch jetzt bei etwas. Ne? Vielen Dank, Mithu, dafür. Mohamed, ich habe ja vorhin in der Anmoderation gesagt, du bist auch Mitglied bei den Neuen Deutschen MedienmacherInnen. Also, hier reden wir ja über Narrative. Ne? Also, wenn es um diese, um so eine Antwort geht, geht es darum, wie werden eigentlich Narrative etabliert. Also, das ist auch ein bisschen die Einleitung, worauf ich hinaus wollte. Also, linke oder Linksextremismus wird grundsätzlich das hat sich gehalten, stärker, härter bestraft als Rechtsextremismus. Das ist nach wie vor so in Deutschland. Also was hat dann vielleicht auch, was haben andere politische Bereiche also oder Politikfelder und Strukturen damit zu tun? Zum Beispiel die Medien.
Natürlich hat es total viel mit der Medienarbeit zu tun. Also ich beschreibe in meinem ersten Buch Unterweisen, wie ich als kleiner Praktikant von Redaktion zu Redaktion gereicht worden bin. Ich habe zu viele Praktika in meinem Leben gemacht, aber das nur nebenbei. Und immer fand ich es ganz interessant, dass es dieses Phänomen des Polizeireporters gab. Und der hat dann mit dem Polizeipressesprecher am Anfang des Tages immer telefoniert und eins zu eins in die Zeitung oder ins Programm gekippt, was der Polizeisprecher ihm gesagt hat, ohne zweite Quelle. Das ist ein riesiges Problem. Dann gibt es natürlich auch eine Politisierung von Journalismus. Ich finde ja, Springer ist kein Journalismus, aber ist eine gute Möglichkeit, das zu illustrieren, wie tatsächlich Stimmung gemacht wird gegen verletzbare Minderheiten, gegen jegliche Art von Emanzipation, gegen jegliche Art von queerfeministischen Gedanken und im Sinne von Law and Order, von Recht und Ordnung, dass die Leute dann plötzlich Angst haben, wenn sie das konsumieren, jeden Tag, dann passiert halt sowas, was Mithu gerade beschrieben hat. Dann haben die so eine Phantomangst vor Dingen, die überhaupt gar nicht so existieren. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Komponente beim Polizeiproblem, dass die Darstellung in sehr, sehr vielen Medien auch nicht nur verzerrt, sondern nicht evidenzbasiert ist. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, die sogenannten Randale in der Berliner Silvesternacht in der vergangenen, da haben sehr, sehr viele Leute vergessen, dass die Polizei aufgrund von journalistischen Recherchen die Zahlen sehr extrem quasi korrigieren musste. Von 145 anfänglich Angriffen auf Polizistinnen, mutmaßlichen Angriffen auf weniger als 35, glaube ich. Aber da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Die Leute denken, Neukölln ist eine No-Go. Meine Mutter denkt, Neukölln ist eine No-Go-Area, weil die jeden Tag bei RTL, bei ZDF, bei ARD irgendwie sieht, dass es ist irgendwie ganz schlimm dort. Und das hat tatsächlich was mit der medialen Repräsentation zu tun. Und da müssen wir uns als Medien, als JournalistInnen wirklich auch nochmal selbst an die Nase greifen.
Also, und da sind wir direkt beim Thema. Mithu, ich danke dir sehr dafür, dass du auch nochmal so stark nach den Lösungen gefragt hast, weil das ist, ehrlich gesagt, hat mich das in der Vorbereitung sehr bewegt, weil mir klar war, wir sind uns wahrscheinlich alle einig und gleichzeitig wäre es schön, wenn wir vielleicht mit einer Perspektive herausgehen und wenn es eine Empfehlung ist. Ne? Also, wir haben es jetzt eigentlich definiert, es steht dieser Elefant im Raum, es wird nicht angepackt, es wird im Koalitionsvertrag wird zumindest etwas verbrieft und gleichzeitig passiert der Strukturwandel wie in ganz vielen anderen Bereichen auch sehr, sehr langsam. Was könnte, wie man so schön sagt, ein schneller Gewinn, ein Quick Win sein? Wie könnte sich, mit was für einer Vision könnten wir hier rausgehen?
Bevor wir es. Ich befürchte, wir müssen mit Polizisten, Polizistinnen reden. Ist nicht immer das Einfachste, weil man halt wirklich auch, es gibt einen ganz tollen Polizisten in Düsseldorf, der, Sauerborn heißt er mit Nachnamen, Dirk Sauerborn, der ist jetzt leider im Ruhestand, der war sozusagen der Kontaktbeamte für alles andere, irgendwie für Muslime und irgendwie Juden und alles. Der war entzückend, also es ist eben nicht so, die sind alle gleich und trotzdem ist es so, dass ich gemerkt habe, wir reden aus so ganz anderen Welten. Ich bin ja immer sehr für diese runden Tisch-Institutionen, weil man da an Leute rankommt, die in den Institutionen etwas bewegen können. Und wir brauchen aber auch politische Entscheidungen. Also es ist halt eben, wir können es nicht alles von außen machen. Aber ich bin zu einer runden Tischsache eingeladen worden und habe mich viel zu spät zurückgemeldet. Falls ihr das hören solltet, was ich nicht glaube, es ist mir so peinlich. Und wenn ich noch irgendwie dazu stoßen kann, mache ich das sehr gerne. Es gibt diese Bestrebungen und ich finde sie gut und wichtig und möchte sie wirklich zutiefst unterstützen.
Theresa, du hast dich gerade laut geschaltet.
Ja, mir ist auch nochmal eingefallen, die Preisrede von Jagoda Marinic,
ja,
über
absolut,
die wir gesprochen hatten, das, die wir zur Vorbereitung gesehen hatten, die ja auch ein Kind von GastarbeiterInnen ist, wenn ich das richtig erinnere.
Und vielleicht sagst du genau nochmal kurz für diejenigen, die sie nicht gehört haben, was, also es geht vor allen Dingen um den letzten Teil, wo sie sich nochmal im Herz fasst.
Also ich kriege es wahrscheinlich nicht mehr wortwörtlich hin, aber
nein,
sie hat eben als Journalistin darüber gesprochen, wie wird überhaupt über Menschen, die als GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen sind und ihren Nachkommen gesprochen, und sie hat sehr kritisch das Urteil gefällt, dass vor allem Geschichten mit Kriminalisierungsaspekt eben erzählt werden. Überhaupt nicht die Breite der Leben, die in Deutschland gelebt wird. Und das heißt, das ist auch ein Appell an JournalistInnen, andere Geschichten zu erzählen. Wir wissen ja auch, es ist immer wieder Thema, dass der Anteil mit Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund im Journalismus viel, viel, viel zu gering ist. Da fängt es ja an. Dann aber auch die Blickwinkel, aus denen Geschichten erzählt werden. Und wir hatten das Thema ja gerade, wie mediale Sichtbarkeit auch zu einer Wahrnehmungsverzerrung von Kriminalität in der Gesellschaft führt. Und das ist so lustig, weil das ist ja Medienwirkungsforschung, die, wenn man was mit Medien studiert, man eigentlich im ersten Semester hat. Das sind Studien, glaube ich, aus den 70er, 80ern, die schon gezeigt haben, dass, und da gar nicht so durch journalistische Berichterstattung, sondern einfach durch Krimis, die im Fernsehen laufen, die erstmal massiv überschätzt wird, wie viele Menschen bei der Polizei arbeiten und dann noch, wie Kriminalitätsraten in der Gesellschaft sind. Und das ist eigentlich ein Wissen, das muss bei allen Menschen, die im medialen Bereich arbeiten, verankert sein, dass wenn bestimmte Aspekte überbetont und skandalisiert werden, das natürlich auch Wirkung hat darauf, wie Menschen die Welt begreifen. Und mein Eindruck ist, dass sich viele Medienschaffende ganz, ganz oft auf so einen Punkt der Neutralität zurückziehen, wo sie auch gar nicht mehr glauben, dass das, was wir in den Medien machen, Effekte hat in der Weltwahrnehmung. Und also ich glaube, da müssen wir als Medienschaffende erkennen, dass das so ist, dass es natürlich so ist, dass Schwerpunkte, die in der Berichterstattung gesetzt werden, aber auch Leerstellen, die nicht gefüllt werden mit ganz vielen Geschichten, die auch in Deutschland passieren, dann auch nicht bekannt sein können.
Ja, und die Frage ist halt, ob es diese Neutralität überhaupt geben kann. Auch darüber diskutieren wir ja schon lange. Mohamed, du hast angesetzt. Ich wollte.
Also es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Ansätze, wie Lösungen gefunden werden können. Und ich würde ergänzend zu dem, was gesagt worden ist, einen herausgreifen. Und zwar würde sich das, glaube ich, lohnen, nochmal grundsätzlich über das Verständnis von Sicherheit zu sprechen, zu diskutieren und da Visionen zu entwickeln und zu schauen, ob jedes einzelne Problem immer mit mehr Sicherheitsmaßnahmen, mit mehr Law and Order, mit mehr Waffen, mit Aufrüstung, mit Militarisierung, mit auch einer Aufrüstung im diskursiven Sinne gelöst werden können. Oder ob es sich nicht lohnt, anstatt wenn zum Beispiel eine Person mit einer psychischen Erkrankung eine schwierige Situation gerade durchlebt, ob es sich nicht lohnt, da soziale Arbeit zu stärken und zu sagen, da gehen wir mit anderen Maßnahmen rein. Und es gibt, glaube ich, eine Utopie, die gar nicht so eine Utopie ist, dass auch Gesellschaften ohne Polizei gut funktionieren. Zum Beispiel in Native American Kontexten, wo die natürlich nicht im luftleeren Raum existieren, aber innerhalb ihrer Community Konflikte anders lösen als 110 Tatort, Harry kommt vorbei. Es wurden gerade hier auch schon
der
diese
war bei
ganzen,
Derek, ne?
Derek, Kommissar Rex, alle kommen vorbei, Paw Patrol, alle kommen vorbei, ja, und dann wird einfach geschossen. Und dann ist alles gut. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft unbedingt verlernen müssen, dass die Polizei die Lösung für alles sein kann. Weil diese Menschen am Ende in diesen Strukturen auch oft sehr überfordert sind mit einigen Situationen, mit denen sie überhaupt gar nicht umgehen können, und dann zur Gewaltanwendung greifen, weil sie das so gelernt haben. Und so ist es, glaube ich, sehr zielführend, auch nochmal grundsätzlich über Sicherheit, über Zusammenleben und über Lösungsansätze für ganz konkrete Probleme in der Gesellschaft zu sprechen, anstatt sie wegballern zu wollen.
Also diese Utopie würde ich sofort feiern. Ich habe sie auch schon öfters gehört und gleichzeitig bin ich jetzt mal die Spielverderberin, weil ich gerade das Gefühl habe, ich habe am Wochenende die New York Times, The Daily gehört und da gab es eine Folge, wo es unter anderem darum ging, dass gerade an Deutschland die Erwartungen ganz stark gestellt werden, sich jetzt eigentlich wieder stärker zu militarisieren, da mehr reinzustecken. Also genau dieses Sicherheitsempfinden, sozusagen das globale Sicherheitsempfinden auch also mit zu unterfüttern, einzulösen. Und da frage ich mich gerade, ist das eigentlich im Moment der Moment, wo wir genau solche Utopien, die großen Sinn machen, wirklich realistischerweise diskutieren und durchsetzen könnten oder ein Teil davon, ich sage ja nicht komplett, aber ein Teil davon, wo wir gleichzeitig eben im Ukraine-Konflikt merken, dass dieses Militarisieren und dieses wieder stärker sich bewaffnen wollen, dass das auch gerade wieder eine Trendentwicklung ist?
Also da nur die Nachfrage, wessen Sicherheitsempfinden gilt im Polizeikontext. Mhm. So, und einige fühlen sich toll, wenn die PolizistInnen da vor der Tür stehen mit militärischem Equipment und andere fühlen sich nicht nur bedroht, sondern werden ganz aktiv bedroht. Und das ist immer eine Perspektivfrage.
Die andere Sache ist ja auch Sicherheit. Wir haben gerade ein massives gesellschaftliches Narrativ von Bedrohung. Das heißt, alle rüsten innerlich die ganze Zeit auf. Also das merke ja sogar ich, die ich ja irgendwie okay, Hippie und wir müssen alle irgendwie miteinander reden, dass dieses Innere irgendwie in Alarmstellung sein. Also, und das hat ja gar nichts mit Polizei zu tun, sondern irgendwie, das sind ja die kompletten Nachrichten. Es ist Krieg und davor war irgendwie eine andere Krise und Krankheit und. Dass wir halt ein anderes Narrativ auch der Abrüstung auf allen Ebenen bräuchten. Also dass es sozusagen, dass man auf ganz vielen Ebenen sozusagen an demselben Thema arbeiten müsste. Weil Leute, die Angst haben, denen kann man 100 gute Gründe geben, warum man irgendwie abrüsten sollte. Also im weitesten Sinne, Die werden trotzdem Angst haben und es nicht machen. Das heißt, man muss tatsächlich Leuten ein emotionales Gefühl von Sicherheit geben, damit die überhaupt offen für bestimmte Diskurse sind.
Absolut. Ja, und Theresa, dann müssen wir unbedingt zu unserem nächsten Thema.
Ja, aber gleichzeitig, da kommen wir bei vielen Diskussionen ja immer wieder hin, dass die ganz viele der gesellschaftlichen Diskurse, die wir führen, die fangen nie an der Wurzel an und fragen nie nach Ursachen und vor allem nach Prävention. Also das haben wir beim Thema sexualisierte Gewalt ja auch schon x-mal durch und auch bei anderen Problemen. Frauenhäuser sind ja nicht die Lösung dafür, dass Partnerschaftsgewalt zurückgeht. Wir wissen, dass höhere Strafmaße auch niemanden davor zurückschrecken, zu vergewaltigen. Also die Lösung dieser Probleme, die fängt ja viel, viel, viel früher an, unter anderem auch mit mehr Sozialarbeit, aber nicht mit mehr PolizistInnen und mehr Gefängnisplätzen. Das ist irgendwie immer nur so ein Deckel drauf und dann geht es an einer anderen Stelle weiter. Und da verzweifle ich manchmal dran, auf welchem Niveau wir eigentlich diese Diskurse führen, wenn wir immer diese platten Lösungen suchen, die überhaupt nicht fragen, wie gewisse Dinge entstehen.
Ja, und um die Verzweiflung jetzt noch ein bisschen weiter zu steigern, gehe ich mal ins nächste Thema, weil das ist eigentlich jetzt die Steilvorlage dafür. Wir wollen ja auch darüber sprechen, wie es eigentlich jungen Menschen, Jugendlichen im öffentlichen Raum geht und was das eigentlich für sie auch genau im Kontext Polizeigewalt bzw. Racial Profiling heißt. Ich teile mal mit euch eine Position vom Bayerischen Jugendring aus 2011. Jugendliche mit Migrationshintergrund im öffentlichen Raum werden besonders von Ausgrenzung bedroht. Und Jugendliche, die in einer oder mehrfacher Hinsicht als anders gelesen werden, sind in ihrem Alltag mit weiteren Hürden konfrontiert. Diskriminierung in Schule, Racial Profiling, Identitäts- und Anerkennungskonflikte. Also das ist so ungefähr das Gegenteil von Prävention, auch vor so einer eigenen Frustration und nicht Zugehörigkeitserfahrung und Schlimmerem. Ich würde jetzt auch direkt, Mohammed, dich habe ich ja im Vorgespräch dazu schon befragt, du bist als 18-Jähriger zurück nach Deutschland gekommen, also du warst genau dieser junge Mensch, der anders gelesen wurde. Was sind die konkreten Erfahrungen in so einem Moment und wo sagst du, was macht das auch vielleicht mit Altersgenossen, was macht das mit dem Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum für einen jungen Menschen?
Also ich habe mal in einem Text geschrieben, dass ich sehr froh bin in der Retrospektive, dass ich als pubertierender Jugendlicher eben nicht mit diesem Minusblick aufgewachsen bin, weil meine Eltern, sogenannte GastarbeiterInnen, entschieden haben zu gehen, weil Wetter schlecht, Essen schlecht, Stimmung schlecht, alles schlecht, und dann sind sie einfach gegangen. Und dann hatte ich tatsächlich als Kind und Jugendlicher nicht die Erfahrung, die sehr, sehr viele von Rassismus betroffene Jugendliche in Deutschland machen. Und bin als 18-Jähriger gleichzeitig so ein bisschen naiv nach Deutschland zum Studium dann zurückgekommen und dachte, eigentlich kann es nicht so schlimm sein. Und dann gab es dieses Muster mit PolizistInnen, die einen dann einfach auf dem Marktplatz irgendwie ansprechen, im Zug, an den Flughäfen, und irgendwann mal habe ich gemerkt, irgendwas ist falsch. Also dass da tatsächlich ganz gezielt eine Andersmachung betrieben wird, die vor allen Dingen sehr jungen Menschen sagt, ihr seid halt anders. Und das nehmen, glaube ich, auch 14, 15, 16, 18-Jährige ernst und hinterfragen immer sich selbst zuerst. Und diese Andersmachung führt auch dazu, dass es von Anfang an schon eine grundsätzliche Skepsis gegenüber dieser Staatsgewalt, diesem Staatsmonopol auch gibt, weil wie sieht denn eigentlich eine Person aus, die was Schlimmes im Schilde führt? Also ich könnte jetzt keine Beschreibung geben, aber aus polizeilicher Sicht, aus medialer Sicht ganz oft, würden ganz viele sagen, ja, das sind halt die kleinen Mohammeds. Und,
ja, oder es sind die, und wie in Bibi und Tina, ne? Du hast es
oder schwarze Mal Menschen, erzählt. Genau. Und das, und das ist, glaube ich, etwas, was mir als sehr junge Person auch in meiner journalistischen Laufbahn überhaupt das Thema gegeben hat, dass ich mich kritisch mit Polizei und diesen Strukturen auch auseinandersetzen muss. Und dann habe ich auch ganz skurrile Dinge erlebt, weil es ist zum Beispiel in Zügen, wo sehr viel Racial Profiling stattfindet, total einfach, das auch zumindest abzumildern, indem man einfach einen teuren Laptop aufklappt und ein möglichst florales Hemd, das nebenbei auch stylisch aussieht, anhat und vielleicht ein bisschen Make-up und dann, keine Ahnung, und dann laufen die Polizistinnen an einem vorbei und man denkt so, das ist aber jetzt einfach, das ist aber so ein bisschen zu einfach gewesen, und das zeigt auch, dass dieses System, dieser systematische Minusblick auf vor allen Dingen Jugendliche, die nicht weiß sind, die vielleicht einen Akzent haben, die vielleicht anders aussehen, dass das mehr kaputt macht, als dass es Sicherheit bringt im gesamtgesellschaftlichen Sinne.
Ja, ich meine, du sprichst das Code, also die Codes kennen damit ja an, ne? Und gleichzeitig ist es auch wieder ein Distinktionsmerkmal, genau das, was du gerade beschrieben hast, sich äußerlich sozusagen als nicht angreifbar einzuordnen, weil genau das die bürgerliche Mitte, die bürgerlichen Jugendlichen nicht tun müssen oder man dann dort als uncool gilt. Also auch das macht ja wieder eine neue Dimension auf für anders für diejenigen, die eigentlich auch nur zur Gruppe gehören wollen. MeToo, ich weiß, dass dich das Thema wahnsinnig bewegt, und dann gehe ich zu Theresa.
Genau, also da merkt man ja tatsächlich, dass Glas auch nochmal mit einem ganz wichtigen, eine ganz wichtige Rolle spielt. Also wenn du es dir leisten kannst, sozusagen Klassen irgendwie Symbole mit dir rumzutragen. Also es gibt einen Fall, dass jemand dann irgendwie klassische Musik gesungen hat und dann halt auch irgendwie von der Polizei ignoriert wurde und so weiter, ne? Also es gibt so verschiedene Sachen. Was dazu kommt, ist aber tatsächlich, dass Jugendliche ja auch unglaublich wenig Geld haben in der Regel. Das heißt, irgendwie der öffentliche Raum ist ja sowieso ein relativ kleiner für Jugendliche. Und irgendwie, was mich wirklich immer noch umtreibt, wo ich denke, wenn wir etwas ändern können, wenn ich eine Forderung an die Bundesregierung habe, möchte ich es ändern, dass mein Sohn jetzt irgendwie mehrmals inzwischen Strafe bezahlen musste, weil er sich als 19-Jähriger noch auf einem Spielplatz aufgehalten
hat. Wenn er nicht von so einer Moskitoschallwelle vertrieben wurde, ne? Gibt's, er hat ja auch, sind ja in NRW auch eingeführt worden auf den auf den Spielplätzen. Ja, das ist wie dieser Katzensirenenton. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und angeblich sollen das nur Jugendliche hören, und das ist eingesetzt worden. Das ist irgendwann mal, ich glaube, bei Böhmermann dann karikiert worden und entlarvt worden. Aber das wurde, damit hat man sich sogar gerühmt und hat sich, ich muss gerade noch mal nachschauen, vielleicht fällt es mir gleich ein, dass das eine Software oder eine Technologie war, mit der man kostengünstig Jugendliche von Spielplätzen vertrieben hat. Ich gucke mal ein Dossier.
Und was ich ja deutlich verstehen kann, ist, wenn irgendwie Jugendliche den Spielplatz übernehmen und Kinder dann nicht mehr spielen können. Wenn Jugendliche aber an der Tischtennisplatte stehen und Tischtennis spielen, dass man die dann vertreiben muss, weil da dürfen ja nur Kinder bis 14 Jahre drauf. Ich bin noch nie von einem Spielplatz vertrieben worden, weil sofort ausgegangen wird, ich habe zwei Brüste, ich werde da irgendein Kind rumlaufen haben. Habe ich nicht immer. Ich sitze da in der Regel gerne, um mir meine Manuskripte durchzulesen. Oder wenn ich in anderen Städten bin, sind das die wenigen grünen Flecken in der Stadt, wo man sich noch mal hinsetzen kann, ohne dass man direkt konsumieren muss. Und das sind tatsächlich auch so Sachen. Wo sollen die hin? Die haben gerade eine Pandemie hinter sich, wo die irgendwie keine sozialen Kontakte haben sollten am allerbesten. Ich habe die persönliche Theorie und ich konnte sie auch noch nicht bestätigen, aber in irgendwie wirklich Befragungen, dass zum Beispiel in Stadtteilen wie Oberbilk, wo ich lebe, extrem viel irgendwie Corona-Verstöße irgendwie patrouilliert wurden und irgendwie dann auch zur Anzeige kamen. Also in einem Stadtteil, wo sich die Leute das eh nicht leisten konnten, haben extrem viele Jugendliche extrem hohe Corona-Strafen zahlen müssen, weil die sich dann auf der Straße getroffen haben mit ein paar anderen Kids, um irgendwie andere Kids zu sehen. Während meine Tochter, die weiß ist, in Berlin irgendwie wirklich auch teilweise illegale Feiern gemacht, da ist nie die Polizei vorbeigekommen, weil die aber auch die hatten die Partyräume, die hatten andere Möglichkeiten, das zu machen. Nicht stimmen. Also es mag wirklich nur gefühlt so sein, aber dann sagt es auch etwas, warum empfinde ich das so?
Theresa, du zuckst schon und das kann ich mir gut vorstellen, weil wir gleich mal über das Thema öffentlicher Raum und Jugendliche insgesamt sprechen müssen. Wir haben ja hinterher, also nach der Pandemie sozusagen, gab es ja dann diese interministerielle parlamentarische Gruppe, wo rausgekommen ist, eben dass 73% der jungen Menschen durch die Einschränkungen während der Pandemie bis heute enorm gestresst sind. Das ist im Februar 2023 vorgestellt worden. Und der Forschungsbericht hat dann vorgestellt, dass es eine Zunahme an Essstörungen, Bewegungsmangel, Depressionen gab, sowie auch Verzögerungen in der sprachlichen, emotionalen und schulischen Entwicklung. Also insgesamt lauter Dinge, die dann auch noch, wenn man noch die soziale Herkunft berücksichtigt, auch noch mal in einem höheren Bereich liegen. Das bedeutet, im Grunde hat man auch dort im Nachhinein festgestellt, genau die Jugendlichen, die wurden ja teilweise für sozusagen auch Pandemie-Verbreitung angeprangert im Öffentlichen, auch wenn sie sich in öffentlichen Räumen sozusagen aufgehalten haben. Und deswegen würde mich jetzt, bevor ich gleich, euch erinnert mich gleich nochmal dran, ich sage euch nochmal was zu diesen Ultraschallwellen, diesen Moskitowellen, das ist wirklich eine üble Geschichte. Würde mich aber mal interessieren, Theresa, was muss ich eigentlich mal so ganz praktisch städteplanerisch, mal abgesehen von der Haltung, wir haben jetzt viel über die Haltung gegenüber jungen Menschen gesprochen, habe ich auch eben schon mal beim Thema Klimaproteste, also wie wird auch mit jungen Menschen insgesamt als auf Augenhöhe, wenn man überhaupt davon reden kann, umgegangen, aber was könnte man städteplanerisch genau auf dieser Ebene vielleicht beeinflussen? Stichwort feministische Stadtplanung.
Ja, das Interessante finde ich ja zunächst erstmal, es handelt sich ja nicht nur um ein Haltungsproblem. Und was man unbedingt tun muss, ist, dass wir immer bei Kindern und Jugendlichen auch in den Altersgruppen differenzieren. Und jüngere Kinder haben noch das Glück, dass sie oft Eltern und Bezugspersonen haben, die ihre Interessen vertreten. Das hört bei Jugendlichen auch deswegen ein bisschen auf, weil die natürlich selbstständiger werden und Eltern sich weniger zuständig fühlen. Und deswegen ist auch in der öffentlichen Debatte kommen Jugendliche, ältere Kinder viel, viel weniger vor. Und dann fehlen aber auch die ganz konkreten Angebote für ältere Kinder und Jugendliche. Das sieht man ja in der Stadtplanung. Wenn man einmal darüber nachgedacht hat, dann springt es ja einen förmlich an, weil wir haben, wie eben schon besprochen, Spielplätze. Da dürfen dann aber Kinder ab 14 nicht mehr hin. Und wo sind dann die Orte für Jugendliche? Gerade eben für Jugendliche mit wenig Geld, die nicht jedes Mal in ein Café gehen wollen oder in der Pandemie hatten sie ja auch gar nicht auf. Aber wo sind wirklich räumliche Flächen, an denen sich Jugendliche ihren Bedürfnissen entsprechend, Jugendliche sind ja auch in sich nochmal eine vielfältige Gruppe, überhaupt treffen können und sich aufhalten können? Und da klafft ja eine Leerstelle in der Raumplanung. Wir wissen eben auch, dass sowas wie Jugendtreffs, Jugendsozialarbeit ist unheimlich zurückgefahren worden. Da könnte man jetzt auch fast wieder in eine Debatte gehen, was passiert da eigentlich in Ostdeutschland? Wer übernimmt da die Jugendarbeit und spricht da Jugendliche an?
Ja, das wissen wir ja, ne? Seit vielen Jahren. Ne? Also wer macht Senioren- und Jugendarbeit?
Aber Orte für Jugendliche ist ein Thema, was in der Stadtplanung offenbar auch nochmal vergessen wird. Also es gibt eben das Stichwort feministische Stadtplanung, was nicht nur bedeutet, Städte frauenfreundlicher zu machen, sondern von der Perspektive aus denkt, die Stadt für alle gleichberechtigt zu öffnen, für alle Orte zu schaffen. Und das überlappt tatsächlich auch mit dem ersten Thema in dieser Runde. Ich habe ein Buch, kann ich unbedingt empfehlen, das ist von Leslie Kern, das ist dieses hier. Das gibt es auch auf Deutsch, ich habe die englische Ausgabe, es ist übersetzt worden, aber auf der englischen steht: The feminist city is an ongoing experiment in living differently, living better and living more justly in an urban world. Also es geht wirklich darum, die Stadt für alle stärker zu öffnen, aber was Leslie Kern in einem der Kapitel beschreibt, ist eben auch, wenn man jetzt daran denkt und wir gucken eben oft auf Städte, auch stadtplanerisch, wie machen wir Städte sicher? Und dann aus einer weiblichen Perspektive, wie machen wir Städte sicher für Frauen? Da erinnere ich gerne an die Kanzlerduelle, als gefragt wurde, wie reduziert man Gewalt gegen Frauen, und Armin Laschet antwortete, mehr Kameras installieren. So, da das war seine einzige Antwort, und das zeigt natürlich auch, wie dünn Parteien da aufgestellt sind. Aber was passiert, wenn wir an Sicherheit von Frauen denken? Dann passiert, dass der öffentliche Raum stärker überwacht wird, durch Kameras, durch PolizistInnen, durch Sicherheitsfirmen, durch Ausleuchtung von Flächen. Und Leslie Kern schreibt eben in diesem Buch, dass wenn Städte vermeintlich sicher für Frauen gemacht werden, sie oft unsicherer werden für marginalisierte Gruppen. Und dass für marginalisierte Gruppen, unter anderem eben auch Jugendliche of Color, bedeutet, dass sie noch stärker verdrängt werden. Das heißt, das ist so eine Intersektion, da muss man darüber nachdenken, was heißt eigentlich sichere Städte für alle, aber auch Orte für alle, und dass ein gutes Anliegen, wie Städte sicherer zu machen, auch bedeuten kann, dass sie aber unsicherer für andere wird. Das heißt, es muss zusammengedacht werden.
Wie kann man mit diesem Thema Selbstverständlichkeit umgehen? Mein Eindruck ist, gerade in den letzten Jahrzehnten, wo wir auch eine sehr starke Vereinzelung auch von alten Menschen erleben, Jugendliche sind ja in Gruppen, ganz, ganz oft in Gruppen unterwegs und wirken dadurch sozusagen auf diese vereinzelten alten Menschen oft bedrohlich, egal welcher jetzt mal zur herkunftskulturellen Zuordnung. Wie müsste eigentlich eine Stadtplanung aussehen, die auch eine Selbstverständlichkeit von verschiedenen Generationen im Stadtbild durchweg möglich macht? Also das eine ist, ne, statt auf Sicherheit zu setzen, auf eine andere Gestaltung von Orten zu setzen. Aber wie wichtig ist, sind auch so Themen wie Mobilität, wie autofreie Städte. Also es gibt in Wien zum Beispiel schon so Experimente, wo man sieht, auch dass auch Parks zum Beispiel überhaupt nicht gendergerecht, sondern meistens dann doch nur ein, zwei Fußballplätze oder Basketballplätze da sind, aber eben auch da, ne, 13-jährige Mädchen aus dem Stadtgeschehen sozusagen irgendwann verschwinden und sich dann eher in ihren Zimmern treffen. Und aber auch alte Menschen, auch durch steigende Mieten aus den Innenstädten verschwinden und dadurch eben auch mehr Angst, weil es keine Selbstverständlichkeit gibt gegenüber Gruppen, entwickeln, Gruppen von jungen Menschen. Was wären da eure Ideen oder Wünsche?
Also ich, wenn ich kurz einhaken darf, glaube, dass es ganz oft in der Sozialpolitik darum geht, verschiedene Gruppen zu parken irgendwo. Aber da geht es dann ganz oft darum, ach, in diesem Stadtteil braucht es einen Jugendtreff. Und dann sind die alle da und dann sehen wir die nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ein ganz fataler Ansatz, zu sagen, wir wollen irgendwie die Leute irgendwie parken und wegschaffen aus dem öffentlichen Raum, sodass die irgendwie dann ihr eigenes Ding machen. Und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, eben wie du gerade das gut formuliert hast, verschiedene Politikfelder auch mitzudenken und zu sagen, es braucht eine barrierefreie, eigentlich kostenlose vielleicht auch Mobilität, damit die Menschen, vor allen Dingen die Jugendlichen in der Stadt und vor allen Dingen aber auch auf dem Land, Möglichkeiten wahrnehmen, die vielleicht nicht um die Ecke da sind. Es braucht auch Dinge, die an die Frage des der Klimakatastrophe, die sich auch in den Städten entwickelt, orientiert. Und wenn es im Sommer irgendwie, keine Ahnung, 40 Grad heiß ist, dann bringt mir auch irgend so ein Spielplatz oder ein Skaterpark nichts, weil ich kann mich ja dann als Mensch da überhaupt gar nicht aufhalten. Mieten, Gentrifizierung ist ein wichtiges Thema. Und das nur als jetzt kleines Beispiel. Ich habe ja die Debatte nach der Silvesternacht in Berlin zum Beispiel jetzt kurz eingeworfen. Und dort gibt es, wo, wenn ihr euch erinnern könnt, da ist in einer Unterführung so ein Bus ausgebrannt. Das ist am Ende, und nicht am Ende, sondern so in der Mitte von der Neuköllner Sonnenallee. Und dort in dieser Siedlung gibt es einen Jugendtreff. Und der ist wirklich heruntergekommen. Und ganz, ganz viele Jugendliche wollen da halt auch wirklich nicht hin, weil es ist halt uncool, es ist dunkel, es ist auch viel zu klein für all diese Menschen. Und seit Jahren wird den Leuten dort gesagt, ihr kriegt auch bald noch einen. Jetzt ist schon der dritte, vierte Jugendgipfel, wurde da organisiert und nichts passiert. Und deswegen ist es auch, glaube ich, eine Frage von Machen. Wir können reden und uns austauschen, aber manchmal ist es auch vor allen Dingen für junge Menschen total wichtig, schnell zu handeln. Die sind nicht ewig jung. Guck mich an. Ich war auch mal irgendwann mal jung. Aber wenn man halt 14 ist, dann hat man nur zwei,
du bist
drei Tage. Man hat halt,
ich kenne dein Geburtsjahr.
Aber ich spiele halt nicht mehr auf dem Spielplatz. Und wenn es 5, 6, 10 Jahre dauert, bis irgendeine urbane Strategie in der Stadtentwicklung entworfen wird, dann ist es zu spät für so viele Menschen. Und deswegen ist es auch manchmal gut zu sagen, okay, jetzt mal machen und Experimente wagen und schauen, wie es funktioniert mit dem Pop-up-Radweg, der dann vielleicht dafür sorgt, dass vor allen Dingen junge Menschen einfach aufs Fahrrad vielleicht steigen und dann von A nach B fahren. So. Funktioniert ja auch.
Ich finde das ganz, ganz toll. Also ich sage dazu gleich noch was, Mitu. Ich sehe schon, möchtest gerne was sagen. Du bist ganz brav heute. Ich bin irritiert. Du wartest immer.
Das ist immer nicht mehr am Herzen.
Ja.
Das verbindet sich übrigens mit der Frage nach Sicherheit. Es gibt so geile Studien darüber, wie irgendwie können wir zum Beispiel Kriminalität lindern, wie heißt das, weniger Kriminalität in Vierteln haben. Und eine der
Reduzieren,
wunderbar. eine der überraschend erfolgreichen Methoden dafür ist halt grün im öffentlichen Raum, also irgendwie grün im öffentlichen Raum, das zugänglich ist. Also grün, wo nicht ein Zaun drum ist, weil dann neigen Leute dazu, da irgendwie Müll reinzuschmeißen, weil sie sich ausgeschlossen fühlen, sondern irgendwie grün, was für alle Menschen zugänglich ist, wo sie sich aufhalten können. Das erhöht die Lebensqualität. Also es gibt wirklich total interessante Studien, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo man sagt, ja klar, die Luft ist besser, hat nichts mit der Luft zu tun. Offensichtlich brauchen Menschen Schönheit. Also, ne, und Schönheit hat auch ganz viel mit irgendwie belebter Welt um uns herum zu tun. Es sind Orte, wo Menschen sein können, ohne gefragt zu werden, was willst du? Das heißt irgendwie, es sind Begegnungsstätten. Es sind Orte, irgendwie, wenn wir über Klima reden, wo zum Beispiel, wir haben ja das Problem in Städten, dass die ganzen Insekten, die brauchen ja überall grüne Inseln, sonst kommen die ja durch die Städte nicht durch. Das heißt, irgendwie, je mehr wir davon haben, umso mehr Insekten können wir auch haben. Die andere Sache wäre übrigens, dass wir alle unsere Blumenkästen bepflanzen. Und das wäre auch wichtig, um Trassen für Insekten zu schaffen. Das können wir alle selber machen. Und dass diese Orte tatsächlich unglaublich viel dazu beitragen. Und am erfolgreichsten sind die, wenn man noch die Sachen, die da wachsen, essen darf. Also ne, wenn da irgendwie ein Baum steht und man die Früchte essen darf und nicht irgendwie fassen sie es nicht an. Also und das sind tatsächlich Dinge, die kann man, es gibt ja ständig irgendwelche Brachflächen. Und dann kann man natürlich darüber diskutieren, möchte man da jetzt noch was bauen oder möchte man da auch Raum für diese ganzen Nachbarschaftsprojekte. Die haben alle ihre Haken, ne? Und irgendwie, und man weiß auch immer dieses so, oh Gott, jetzt ist der nächste Verein da, mit dem man sich irgendwie, an dem man sich reiben kann. Aber die haben auch ganz, ganz, ganz viele Vorteile. Und das sind Sachen, das kann man schnell und leicht machen. Da muss man immer noch über große Strukturen nachdenken, aber da kann man direkte Erfolge mit erzielen.
Ich finde das ganz schön, Theresa, dieses Tee, also jetzt haben wir ja mehreres gehört. Wir haben von Mohammed gehört, die sind nicht ewig jung. Ich erinnere mich selber daran, dass das Schönste also für Eltern und Kind war, als meine Tochter klein war, wenn wir auf die Spielplätze in Köln gegangen sind, wo direkt daneben ein Skaterpark war und meine Tochter mit großen Augen da nur stand und sich diese großen Kids angeguckt hat, die auf ihren Skateboards rumgesprungen sind und auch echt eigentlich die Kleinen mit Missachtung gestraft haben, was aber irgendwie eine ganz coole Situation war. Das nächste ist aber das Thema Ästhetik. Das hat Mohammed eben auch gesagt. Also wie wichtig, ne, was Mito gerade angesprochen hat. Ne, also die Jugendlichen dann sozusagen zu parken an einer Stelle, die als ob die kein Gefühl für schön gestaltete Räume hätten. Ne? Also wie sind diese Themen, also was muss ich da vielleicht, um nochmal zum Schluss auch auf diese MacherInnen-Ebene zu gehen, was muss ich da eigentlich politisch ändern? Wir haben ja schon in mehreren Sendungen darüber gesprochen, wie wenig eigentlich junge Menschen auch als WählerInnen, als potenzielle WählerInnen, aber auch als MitentscheiderInnen im politischen Raum eine Rolle spielen. Ne? Wenn überhaupt im Klimakontext, ja. Aber bei allen anderen Themen, die ihre Räume betreffen, die das Grün, ne, betreffen.
Ja, oder was Mohammed ja auch gerade gesagt hat, ganz zentral beim Thema, wie können Kinder und Jugendliche sich durch die Stadt bewegen, ist Verkehrspolitik. Mhm. Und das wird ja gerade ideologisch gegeneinander ausgespielt. Da spielen die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen aber überhaupt keine Rolle. Und ich habe das Gleiche nämlich gerade auch über meine Kinder gedacht. Wenn jetzt in Berlin der Radwegausbau verzögert wird, sind die mit der Schule fertig und konnten keinmal wirklich sicher zur Schule fahren, weil es da keine Radwege gibt, aber nur eine fett befahrene Straße. Und die haben eben nicht 15 Jahre, sondern die sind einen relativ kurzen Zeitraum jugendlich, so einen langen Zeitraum, wie es manchmal dauert, einen Radweg zu planen. Und ich finde, man sieht ja ganz gut im Stadtbild von größeren Städten gerade, dass Jugendliche schon sehr stark diese E-Scooter nutzen, was erstmal gut ist, weil sie sind mobiler, gerade die Jugendlichen, die vielleicht kein eigenes Fahrrad haben. Die stehen aber ganz oft in Konkurrenz jetzt mit den Gehwegen, auch mit älteren Leuten, die dann wieder Angst haben oder wo die Gehwege so zugeparkt sind, dass man mit dem Rollator nicht mehr richtig durchkommt. Und da wird das Platzproblem ganz deutlich. Da ist ein neues Verkehrsmittel, von dem Jugendliche profitieren. Ist weniger gut für die älteren Leute und man muss eigentlich Platz schaffen und das dem Autoverkehr und den Parkplätzen wegnehmen. Das heißt, was ExpertInnen für Kinder- und Jugendrechte immer betonen, und das würde ich sofort so unterschreiben, wir haben in Deutschland keine eigenständige Kinder- und Jugendpolitik. Das ist auf der obersten Ebene schon so, das ist mit dem Bundesfamilienministerium angedockt, aber Kinder- und Jugendrechte und Politik wird am Rande mitbehandelt, aber wir haben eigentlich keine Fachpolitiker, die für das Thema brennen. Man kann in den Ländern tatsächlich Kinder- und Jugendbeauftragte schaffen. Hessen hat die erste Kinderrechtebeauftragte, die hauptamtlich agiert. Es gibt Landesverfassungen, die Kinderrechte integrieren, weil wir da auf Bundesebene auch nicht vorankommen. Aber eigentlich, ich finde, es müsste als eigenständiges Politikfeld etabliert werden. Die Kinderrechte sagen ja, dass Kinder und Jugendliche überall da mitentscheiden können müssen, wo es sie betrifft. Das ist dann in der Stadtplanung auch ganz zentral. Die müssen eigentlich auch, die brauchen Zeit, um in den Kommunalparlamenten vielleicht mitzuwirken, wenn die Erwachsenen es nicht hinkriegen, ihre Perspektiven mitzudenken. Aber also das ist echt so ein Thema, das ich...
Ja, aber damit hast du das schon beantwortet. Eigentlich meine Schlussfrage an dich zumindest beantwortet. Also wie kann die Repräsentation von und das Engagement von Jugendlichen eben auch in politischen Institutionen gestärkt werden?
Sie werden ja einfach übersehen und übergangen. Also gerade so die Phase der Jugend, die existiert für viele Erwachsene überhaupt gar nicht.
Naja, und... Und wenn wir das Thema Prävention, wenn wir es nochmal ein bisschen zurückdrehen und sagen so, also wenn ich eine positive Jugenderfahrung gemacht habe, dann bin ich vielleicht auch ein weniger gewaltvoller Mensch später. Und zwar, ne, also nicht nur haptische, sondern auch psychische Gewalt, das gibt es ja in verschiedensten Formen. Also dann habe ich eine, kann ich anders auch mich in der Gesellschaft verorten. Wäre ja, ne, sozusagen wären die mehreren Fliegen mit einer Klappe, die da geschlagen werden würden. Ich muss tatsächlich jetzt in die Schlussrunde gehen. Theresa, du hast im Grunde schon deine Schlussfrage beantwortet. Ich würde euch beiden gerne noch, auch im Hinblick auf unser erstes Thema, eine Frage stellen, weil mich eben diese Rede, als Jagoda Marinic zur Journalistin des Jahres 2022 gekürt wurde und sie in diesem letzten Teil ihrer Rede nochmal sehr stark eigentlich den Anlass genutzt hat, um marginalisierte Jugendliche zu jungen Menschen zu empowern. Und das würde ich euch gerne jetzt nochmal fragen, auch im Kontext unseres ersten Themas, was braucht es, was möchtet ihr gerne jetzt nochmal am Schluss der Sendung mitgeben, was braucht es für das Empowerment marginalisierter Jugendliche? Ich fange mal mit dir an, Mithu, und gebe Mohammed, unserem Gast, als letztes das Schlusswort.
Oh Gott, das ist immer schwierig. Das ist eine große Frage. Ich weiß, du darfst ja aber was rausgeben. Das ist eine große Frage. Also ich glaube, zwei Punkte sind mir wichtig. Es ist immer mal wieder angeklungen, dass wir halt immer Themen gegeneinander ausspielen und dass wir da eine andere Rhetorik brauchen. Also sogar Stadtverkehr, also ne, Verkehr versus irgendwie Klimarespektive versus Kinder und alte Menschen. Und dass ich im Moment das Gefühl habe, was wir machen, ist nicht Alternativen anbieten, sondern die Sachen, die sind mehr, also teurer machen oder mehr bestrafen oder. Also, dass wir nicht gucken, wie können wir die Welt schöner gestalten, sondern irgendwie, wie können wir es unangenehmer machen, die Dinge, die Gesellschaft nicht erwünscht sind, zu machen. Und da würde ich mir ein Umdenken wünschen. Die zweite Seite, Gehirn. Ach ja, genau. Die zweite Seite ist, wir leben in einem verdammt unflexiblen System. Wir haben jetzt irgendwie 3 Jahre Pandemie hinter uns, unter der nicht nur, aber vor allem auch Kinder extrem gelitten, also Kinder und Jugendliche extrem gelitten haben, was immer mal wieder so außerdem noch die armen Kinder und Jugendlichen und dann machen wir nichts damit. Und was ich mir eigentlich wünsche, wäre mehr Flexibilität für deren Bedürfnisse. Also es fängt damit an, dass sehr viele Kinder aus den Schulen rausgeflogen sind, weil die irgendwie den Online-Unterricht nicht hingekriegt haben und dann, ja, aber ihr habt euch ja abgemeldet, jetzt könnt ihr nicht mehr zurück an die Schulen. Macht mal eine Berufsausbildung und dann könnt ihr ans Abendgymnasium. Das heißt, ihr habt nochmal 6 Jahre Schule vor euch. Das machen die nicht. Das heißt, irgendwie denen flexibler die Möglichkeit zu geben, ihr habt nochmal eine weitere Chance, ins System reinzukommen. Es gibt Gründe, warum Menschen aus System raus. Es gibt immer Gründe, warum Menschen aus System rausfliegen. Und alleine das einfacher zu machen, würde, also weil das können wir, das kostet uns nicht viel. Und das ist möglich und das wäre mir ein riesiges Anliegen. Und dann müssen wir auch noch über die großen Strukturen reden.
Dann müssen wir auch wieder über die großen Strukturen reden. Darüber können wir, glaube ich, in jeder Sendung reden. Ich habe auch eben gedacht, wir hätten auch schon wieder über die Kindergrundsicherung in diesem Kontext reden können. Aber es gibt, wir sehen daran, wie vernetzt diese Themen miteinander sind und wie man vielleicht auch, da kommt immer mein Lieblingswort, ressortübergreifend arbeiten müsste politisch. Mohammed.
Vielleicht ergänzend und ganz kurz am Ende, kritisch auf Finanzpolitik schauen. Also wir leben im Kapitalismus und wenn wir, glaube ich, als Gesellschaft uns nochmal anschauen, wie viel Geld wir für welche Gruppen ausgeben, dann wird es ganz schnell klar, wer auch im Englischen sagt man ja underserved, also Gruppen, die überhaupt gar nicht im Fokus sind und dann so Pups-Beträge rauskommen, wo gleichzeitig andere UnternehmerInnen, Hoteliers, Autofahrende und so weiter und so fort wirklich beehrt werden mit Milliardensummen und da auch nochmal ganz kritisch zu schauen, wie kann man auch mit einer Umverteilung quasi empowern, wo wir auch wieder bei unserem ersten Thema sind, Defund the Police, da könnte man sehr, sehr viele Gelder quasi freiräumen und dann in anderswo investieren und die würden sich dann lohnen, diese Investitionen.
Ich fand, das war eine wahnsinnig schöne utopische Sendung heute mit schönen Utopien, die man aber durchaus auch in den politischen Apparat einspeisen könnte. Ich danke euch ganz herzlich. Wir sind leider jetzt schon voll über der Zeit, Aber es war mir wirklich eine Freude, auch mit euch genau diese zwei Themen miteinander zu verbinden. Es hat großen Spaß gemacht und gleichzeitig sind noch viele, viele Aufgaben offen. Und die werden nicht nur wir verhandeln, sondern die müssen auch in den nächsten Jahrzehnten, auf jeden Fall eigentlich Jahren, wir haben nicht so viel Zeit, weil wir eben auch nicht es uns leisten können, die jungen Menschen und auch die Menschen, die in unserer diversen Gesellschaft, die immer diverser wird, permanent eigentlich an den Rand zu drängen und von einem sogenannten gar nicht mehr existierenden Normativ im Grunde bestimmen zu lassen. Von daher finde ich, habt ihr sehr gut diese beiden Themen miteinander verbunden. Danke euch dafür. Danke an dich, Mohammed, dass du wirklich unsere Runde heute bereichert hast. Es hat mich wahnsinnig gefreut und uns alle, kann ich sagen. Katharina hat mich wirklich letzte Woche in Berlin angerufen und gesagt, er kann. Und das fand ich ganz toll. Ich wünsche dir eine schöne Zeit in Istanbul, sehr geehrte ZuschauerInnen, Sie können oder ihr könnt diese Sendung ab dem 30.06. sozusagen, das hört ihr natürlich dann erst, aber ich wollte es trotzdem sagen, die Ausstrahlung ist dann und im August geht es weiter, wir machen im Juli eine Pause, im August bin ich wieder dabei und dann im Oktober Hadija. Wir haben ein bisschen eine gestückelte Sommerpause. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Tschüss.